Herzlich willkommen zum Podcast Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich nehme dich heute mit auf die Reise von meiner Bachelorarbeit zum zyklusbewussten Leben. Ich hatte zwei Forschungsfragen, und zwar, ob zyklusorientiert lebende Frauen ein höheres psychologisches Wohlbefinden haben als Frauen, die nicht nach ihrem Zyklus ausgerichtet leben, und ob zyklusorientiert lebende Frauen weniger PMS haben. Zuerst habe ich mich mal dran gemacht, um herauszufinden, was denn so Grundlagen sind vom Menstruationszyklus. Da kann man in gut 4 Phasen einteilen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, so der innere Winter, das ist die Menstruationsphase. Dann gehen wir zum zweiten Teil, das ist dann sozusagen die Follikelphase, der innere Frühling, dann der innere Sommer, das ist die Ovulationsphase, und schlussendlich die Lutealphase, der innere Herbst. Wir haben 4 Hormone, die da hauptsächlich mit beteiligt sind. Das ist FSH, LH, Östrogen und Progesteron. Der rasche Abfall von Östrogen und Progesteron kurz vor der Periode, vor der Mens, führt auch dazu, dass wir zum Beispiel eine Amygdala-Reaktivität haben, eine erhöhte. Das heisst, wir sind dort auch emotional vielleicht sensibler. Das merkt man ja auch. Also das merke ich zum Beispiel bei mir sehr gut. Und aber auch dann so der Anstieg halt von Östrogen, auch Dopamin führt auch dazu, dass wir uns zum Teil auch wirklich sehr gut fühlen, vor, während der Ovulation. Und so können eigentlich die Hormone auch ein bisschen unsere Stimmungen erklären. Die Forschung hat sich und tut sich vor allem auf diese Phase, späte Lutealphase, Menstruationsphase konzentrieren, weil wir da zum Teil auch Beschwerden haben. Also laut 40% der Frauen haben PMS, das heisst prämenstruelle Syndrom. Und das beschreibt so zyklisch wiederkehrende körperliche und psychische Beschwerden. Vielleicht hast auch du zu Hause PMS. Und von denen wiederum sind etwa 3-8% kann man zuschreiben im sogenannten prämenstruell dysphorischen Syndrom, PMDS. Also das ist dann wirklich sehr starke PMS, wo man dann auch muss zu Schmerzmitteln greifen, sich nicht kann wirklich, ja, der Alltag nicht wirklich bewältigbar ist. Genau, und das ist ja auch ein Leidensdruck für viele Frauen. Und so zu häufigen PMS-Beschwerden zählen zum Beispiel Unterbauchkrämpfe, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Reizbarkeit, aber auch Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, reduziertes Wohlbefinden, depressive Verstimmungen, Angstzustände, Schlafstörungen, Brustspannen, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen. Also ihr merkt, das ist nicht zu unterschätzen und auch nicht zu ignorieren. Und ich bin davon ausgegangen, dass, wenn wir auf einen Zyklus orientiert leben, dass dann die PMS weniger werden. Das ist auch das, was allgemein so in den Medien, also vor allem Social Media und auch bei den Leuten, die natürlich solche Produkte verkaufen oder auf das ausgerichtet sind, ja, wo auch erzählt wird. Jetzt in meiner Studie, wo ich 395 Frauen untersucht habe, im Sinne von, sie haben Online-Fragebogen ausgefüllt, basierend auf Selbsteinschätzung, ist es darum gegangen, herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und von diesen 395 Frauen sind 160 Frauen mit dabei gewesen, die zyklusorientiert leben, und 235, die nicht zyklusorientiert leben. Also recht eine grosse Stichprobe. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass die Gruppe, die nicht zyklusorientiert lebt, ähnlich im Mittel ist wie die Gruppe, die zyklusorientiert lebt. Also es ist auch eine Normalkurve, also Gleichverteilung. Es gibt solche, die haben sehr starke PMS-Beschwerden, es gibt solche, die gar keine haben, und dann gibt es die meisten, die so im Mittelfeld liegen, die so teils, etwa mit einem von 1 bis 5 mit einem 3 geantwortet haben oder mit einem 2. Und ja, erstaunlich ist, dass Frauen, die zyklusorientiert leben, sogar im Durchschnitt ein bisschen höhere Werte hatten, sprich sogar noch stärker prämenstruelle Symptome beschrieben haben als Frauen, die nicht zyklusorientiert leben. Ja, da kann man natürlich jetzt darüber diskutieren. Man muss auch immer sagen, das ist eine Querschnittstudie, Momentaufnahme. Die Frauen haben sich selbst eingeschätzt. Ich meine, wenn man ja fragt, so, ja, was hast du das Gefühl, wie stark sind deine PMS? Man hat ja einfach nur das eigene Gefühl, aber es kann ja sein, dass ich sehr schmerzempfindlich bin. Vielleicht für eine andere Person wäre das, was jetzt für mich ein 4 ist, vielleicht ein 2 oder ein 3. Also da muss man immer auch ein bisschen natürlich das mitdenken. Aber trotzdem würde ich mal sagen, ist die Stichprobe eine Grösse auch aussagekräftig. Und bei mir ist es ja auch darum gegangen, die Frage, ob zyklusorientierte Frauen ein höheres Wohlbefinden haben, ein psychisches höheres Wohlbefinden. Und das hat wirklich ein signifikantes Ergebnis angegeben. Also man kann sagen, zyklusorientierte Frauen, die leben gesünder, psychologisch. Sie haben einen höheren WHO-Score als nicht zyklusorientierte Frauen, auch mit Ausschluss, wo zum Beispiel psychisch erkrankte Personen, ist das noch der Fall gewesen. Und dort ist es spannend, zum hinschauen. Ich gehe davon aus, dass PMS wirklich auch biologische Gründe hat, chronobiologische Gründe hat. Und dass alleine jetzt zyklusorientierte Leben nicht wirklich die PMS-Beschwerden milder macht. Aber der Umgang damit ist much entscheidend. Heisst, ich gehe vielleicht mehr in die Regulation, mehr in die Emotionsregulation, mehr in die Akzeptanz, mehr ins Verständnis, indem ich mich eben während dieser Phase eher zurückziehe, ich sie akzeptiere, ich es in die Annahme gehe und dann auch Vorteil sehe während der Ovulation. Da war nämlich ein grosser Unterschied gewesen. Frauen, die zyklusorientiert leben, haben ganz viel mehr genannt, wo sie als Vorteil sehen, als Begleiterscheinungen während der Ovulation, als Frauen, die eben nicht zyklusorientiert leben. Also das Bewusstsein ist wirklich da für den Zyklus, für die eigene Phase und für die Akzeptanz und die Annahme. Ich habe das erklärt mit dem Embodiment-Ansatz, wo es darum geht, dass der Geist nicht losgelöst ist vom Körper, sondern das Embodiment betont die Verkörperung von mentalen Prozessen. Also Wahrnehmung, Denken, Emotionen, Verhalten sind untrennbar mit körperlichen Zuständen. Man weiss ja auch, dass, man sieht es ja auch, aber wenn ich lache, habe ich verschiedene Muskeln und die machen etwas, also die bewegen sich. Und das gibt auch wieder Signal, es sind wie Feedback-Schleifen, oder? Es gibt auch wieder Signal ins Hirn. Und es ist auch geforscht worden, dass zum Beispiel körperzentrierte Therapien verschiedene Dimensionen von Körperbewusstsein, zum Beispiel introzeptive Aufmerksamkeit oder Selbstregulation, Selbstfürsorge, nicht wertende Präsenz im eigenen Körper fördern. Genau. Ein weiterer Ansatz ist die Theorie von der Selbstregulation und auch die Theorie von der Emotionsregulation. Die Theorie von der Selbstregulation ist ja das, was man ein bisschen macht, wenn man zyklusorientiert lebt. Oder? Man hat wie einen Zielzustand, einen Ist-Zustand. Und wenn das nachher nicht übereinstimmt, also sagen wir mal jetzt in der Menstruation, ich hätte gerne irgendwie viel mehr Kraft, würde gerne in die Aktivität, aber es geht gerade momentan nicht, aufgrund von PMS zum Beispiel, dann tun ich wie mein Ziel skalieren, also man nennt das auch Goal-Scaling, und so Prozesse erlauben dann im Individuum trotz widriger Umstände handlungsfähig zu bleiben. Also ich sage dann zum Beispiel, okay, ich gehe jetzt heute nicht joggen, ich gehe jetzt laufen, und das macht mich dann auch wiederum handlungsfähig. Ein weiterer Ansatz ist vom James Gross, das ist eben der, der die Selbstregulation im Bereich der Emotionen untersucht hat. Da geht es um ein Prozessmodell, wo man verschiedene Strategien unterscheidet, also die Situationsauswahl, die Situationsmodifikation, die Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung und Reaktionsmodulation. Und jetzt, wenn man da wieder das Beispiel nennt vom zyklusorientierten Leben, dann probiert man da jetzt Schmerzen, Sensibilität oder Reizbarkeit nicht zu unterdrücken oder zu ignorieren, sondern achtsam wahrzunehmen, zu akzeptieren und aktiv in die Lebensgestaltung einzubinden. Zyklusorientiertes Leben ist jetzt aber nicht ein Begriff, der einen standardisierten, definierten Ausdruck in der wissenschaftlichen Literatur ist. Nein, es ist auch eher ein vergleichsweise neuerer Begriff und ist so ein bisschen theoretisch schon abgehandelt worden, zum Beispiel von der Witti oder Pope und Wurlitzer. Die haben Bücher darüber geschrieben und ich habe das auch so aufgenommen im Sinne von einer Forschungsfrage. Ich habe gefragt, was verstehst du unter zyklusorientiertem Leben? Das war so die Einstiegfrage, die Teilnehmerinnen haben angegeben, was sie darunter verstehen, und habe das auch noch ausgewertet. Und also die meisten verstehen unter zyklusorientiertem Leben, dass man sich der Phase anpasst. Also es ist eine bedürfnisorientierte Anpassung an die vier Phasen der Menstruation. Emotional, aber auch energetisch, körperlich, ja, wo man sich im Zyklus anpasst und nicht umgekehrt. Hat auch zu tun, einige haben das explizit genannt, dass man plant, also ich schaue in meinen Kalender, wenn ich den Zyklus tracke und sehe, bin ich dann in meiner Ovulation. Ich nenne das immer auch die Phase vom Ovoglim. Und dann mache ich doch da gerade mal ab für ein Interview oder einen Podcast-Termin. Und sehe dann auch, wenn ich meine Menstruation habe und tue mir genug Bufferzeiten einberechnen, dass ich da nicht unter Druck gerate, wenn ich dann gleich einen sozialen Rückzug vornehme. Vor allem im Sport, in der Ernährung und in der Arbeit, Arbeitspensum oder Arbeitsplanung werden da verschiedene Empfehlungen abgegeben. Ich kann euch da einige nennen. Also zum Beispiel, was die Ernährung betrifft, könnte man schauen, dass man während der Menstruation vor allem Eisen- und Magnesiumreiche Lebensmittel zu sich nimmt, zum Beispiel Linsen, Blattgemüse. Oder in der Follikelphase dann eher eine leichte, nährstoffreiche Kost, wie fermentiertes Gemüse, wo auch die hormonelle Entgiftung unterstützt oder dann den Östrogenanstieg begleitet. Und in der Ovulationsphase könnte man dann schauen, dass man eher antioxidative Lebensmittel zu sich nimmt, rohes Gemüse. Genau, und dann in der Lutealphase dann eher wieder komplexe Kohlenhydrate und auch zum Beispiel Mönchspfeffer Das wäre eine Variante. Varianten im Sport können Sie Krafttraining und Ausdauersport in der ersten Zyklushälfte eher zu machen und dann in der zweiten Zyklushälfte eher so, ja, Stretching, Spazieren, einfach gemütlicher unterwegs zu sein. Und auch bei der Arbeitsgestaltung könnte man sich am Zyklus organisieren. Zum Beispiel könnte man strategische Arbeitsaufgaben, Planungen eher dann in der Follikelphase ausführen. Also das ist ideal für Projektstarts und Brainstorming, konzeptionelle Arbeit. Und in der Ovulationsphase, die tut sich auszeichnen durch eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungen oder soziale Interaktionen. Und in der Lutealphase könnte man dann wieder so eher so analytische Denken fördern. Genau. Zum Beispiel Buchhaltung wäre da eine gute Idee zu machen oder Abschlussarbeiten und dann in der Menstruation einfach auch wieder Rückzug. Genau. Ich habe dazu auch eine Meinung, eine persönliche. Genau. Ich würde euch gerne auch noch erzählen, wenn ihr noch mögt, weiter zuhören. Und zwar, viele von euch wissen ja, ich bin mit dem weiblichen Prinzip unterwegs, schon einige Jahre. Nicht nur, weil Yin und Yang dürfen gerne ausgeglichen sein. Ich tue mich auch als zyklusorientiert bezeichnen. Ich halte aber wenig von so Regeln oder was jetzt zu welcher Zeit Sinn macht. Also, obwohl das wahrscheinlich seine Berechtigung hat, finde ich trotzdem, es geht darum, im üblichen Prinzip immer wieder reinzuspüren, was brauche ich, was braucht mein Körper. Und es kann durchaus sein, dass ich prämenstruell auch mal aggressiv bin und mir das dann gut tut, gehen, rennen. Oder es kann sein, dass ich halt, ja, auch mal Lust habe, irgendwie kommunikativ zu sein oder einen Podcast zu machen, wenn ich gerade meine Mens habe. Also von dem her bin ich dort jetzt nicht strikt unterwegs im Sinne von, was mache ich wenn nach Schema X, sondern dass ich mir einfach wie erlaube, reinzuspüren, auf was habe ich Lust. Also ein weibliches Prinzip wäre dann eher individuell, intuitive Ernährung, auf was habe ich Lust, meinem Körper auch zu vertrauen, was er braucht und auf die Signale hören. Und das Gleiche natürlich in allen Lebensbereichen, sei das dann im Sport oder in der Sexualität oder sei das ja, in der Arbeitsgestaltung. Genau. Was ich sicher mache, ist Planung. Ich schaue schon auch auf meinen Kalender und aufs Tracking und sehe ja dann auch, was etwa wenn Sinn würde machen. Also das mache ich schon. Und da finde ich, das ist auch super. Also kann ich auch wirklich sehr gerne weiterempfehlen. Alles andere finde ich, wie ist gut, wenn ich immer wieder im Moment darf entscheiden für mich, weil ich einfach auch stark nach dem Prinzip oder der Lebensphilosophie vom weiblichen Prinzip lebe. Abschließend ist zu sagen, ja, zyklusorientiertes Leben hat einen Einfluss auf unsere Psyche. Es geht mit einem höhere psychologische Wohlbefinden einher, hat aber keine Evidenz auf PMS. Und fängt doch mal in kleinen Schritten an, wenn das euch jetzt so lustig gemacht hat. Zum Beispiel der erste Schritt, wenn ihr noch hormonelle Verhütungen nennt, fängt mal an, damit zu stoppen und schaut mal, was es bedeutet, wenn ihr wirklich wieder das volle Spektrum haben, die totale Achterbahn und ihr da in dieser Bahn quasi die Höchst und Tiefs erlebt und bis sich das so ein bisschen eingependelt hat und dann gerne auch anfangen, natürlich den Zyklus zu tracken und jetzt aus der Perspektive vom weiblichen Prinzip ist es eben auch so, also wir müssen nicht etwas tracken, weil du spürst ja ganz genau, wenn du deine Tage bekommst, wenn du PMS hast. Und du spürst auch ganz genau, wenn du mehr Energie zur Verfügung hast. Wenn du eine gute Körperanbindung natürlich hast. Aber das ist so toll, oder? Dass ich nicht einmal muss tracken muss, sondern ich es wie einfach spüre, was momentan das Thema ist. Und das macht für mich Weiblichkeit aus, das macht für mich das Authentische aus, dass ich mich wirklich fühle als eins, also mein Körper, mein Geist, meine Energie, meine Hormone natürlich, die da mitspielen. Dass das eins ist und dass ich mich durch das auch wirklich vollkommen fühle. Und probiere es aus. Könnt mir gerne auch Feedback geben auf die Folge. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und danke Michael Krümins für die schöne Gitarrenmusik. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen, gerne auch kommentieren, wie ihr den Podcast gefunden habt. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal auf einem Retreat von mir oder im Jahreskurs zurück zur weiblichen Urkraft im Appenzell oder in einem Yin-Yoga-Teach-Training. Es würde mich freuen. Alles Liebe, Namaste.